Wir sind im 2. Petrusbrief, Kapitel 3. Wir wollen das ganze Kapitel heute durchnehmen und den Petrusbrief abschließen. Stell dir vor, heute wäre der letzte Tag der Menschheit auf dieser Erde. Morgen würde Gott einen Schlussstrich ziehen über die Geschichte. Oder kommt dasselbe raus, stell dir vor, heute wäre dein letzter Tag, weil morgen würdest du sterben und in die Ewigkeit gehen, vor Gott stehen, ihm Rechenschaft ablegen für dein Leben und für deinen Glauben oder deinen Unglauben. Bist du sicher heute Morgen, dass du ewiges Leben hast und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst? Und wie würdest du heute leben, wenn das so wäre, dass heute der letzte Tag ist? Was würdest du heute anders tun als geplant? Was würdest du tun? Was würdest du vielleicht nicht tun? Es wäre darüber nachzudenken, oder? Das ist eine sehr realistische Möglichkeit. Wir sollten jeden Tag so leben, als wäre es unser letzter. Wir sollten bereit sein für die Ewigkeit. Petrus wird heute Morgen zu uns über den letzten Tag sprechen. Den letzten Tag der Menschen auf dieser Erde. Letzten Tag des ganzen Universums eigentlich, wie wir es kennen. Und wir werden heute auch sehen, dass es Menschen geben wird, die bereit sind dafür. Im Wesentlichen die Leser seines Briefes. Und es wird auch Menschen geben, die nicht bereit sind dafür. Wir werden von Spöttern lesen, die sich lustig machen drüber. Und ich denke, die sind weitgehend wahrscheinlich mit diesen falschen Propheten auch dieselben Personen, von denen wir letzte Woche im Kapitel 2 gelesen haben. Vers 1, Kapitel 3. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt, der von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte und des durch eure Apostel übermittelten Gebotes des Herrn und Heilandes. Neue Überleben-Übersetzung übersetzt es so: Ich will euch zu einer gesunden Einstellung verhelfen durch die Erinnerung auf Gottes Wort. Römer 12, Vers 1 spricht davon, dass wir unseren Sinn erneuern, dass wir anhand von Gottes Wort unser Denken erneuern, dass wir klar und richtig und wahrhaftig denken. Er erinnert sich hier an die Wahrheit von Gottes Wort, die er durch die Apostel und die Propheten überliefert hat. Gott hat sie uns überliefert. Wir haben uns vor 2 Wochen darüber unterhalten, wie er das getan hat. Also Petrus erinnert sich an Gottes Wahrheit, an Gottes Wort, das wir hier in der Bibel haben. Und dann erinnert er sie aber auch, dass auch Spötter sein werden, die sich über uns und über Gottes Wahrheit lustig machen werden. Vers 3. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spötterei kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Es werden immer wieder Menschen kommen, die sich über unseren Glauben lustig machen werden, gespotten werden. Und ich denke, was hier sehr interessant ist und sehr wichtig ist, im Vers 3 sehen wir den Lebensstil dieser Spötter. Da steht, die in ihren eigenen Begierden wandeln werden. Also diese Spötter, die leben lustgesteuert. Und ich glaube, das ist wichtig, weil ich denke, das ist der eigentliche Grund, warum sie spotten. Die wollen die Wahrheit eigentlich nicht wissen, die sind nicht ehrlich auf der Suche, Dankeschön, nach der Wahrheit. Gott sagt in seinem Wort Dinge, die ihnen nicht passen. Gott stellt in seinem Wort ihren Lebensstil als Sünde bloß. Und ihr wisst, Gott stellt einen Herrschaftsanspruch auf unser Leben. Und das wollen die nicht hören. Die wollen ihr eigener Gott sein. Wenn sie Gott anerkennen würden, dann müssen sie sich demütigen, ihren Stolz ablegen und ihr Leben ändern. Und das wollen sie nicht. Die wollen ihr eigener Herr sein. Die wollen ihr eigener Gott sein. Und wenn diese Leute dann euer Leben betrachten, das hoffentlich heilig ist, Jesus ähnlich, heil, auch in diesem Sinn heilig, und dass ihr an Gott glaubt, das überführt sie und das stört sie, das wurmt sie. Und deswegen fangen sie an zu spotten und zu lästern. Und ich habe das oft erlebt, dass das eigentlich der wahre Grund ist. Leute sagen, ja, die Bibel ist ja ein Märchenbuch, und sagst dann, nee, das ist die Wahrheit, das sind Tatsachen, das ist Geschichte, die wirklich passiert ist. Das sind Tatsachenberichte von Augenzeugen. Und so über diese Dinge reden, über die wir vor 2 Wochen geredet haben. Die Bibel ist das am besten überliefertste antike Dokument, was wir überhaupt haben. Und wenn du das nicht glauben willst, was da drinnen steht, dann brauchst du eigentlich gar nichts glauben, was irgendwo niedergeschrieben ist. Leute sagen, ja, aber die Bibel ist voller Widersprüche. Wirklich, zeig mir einen. Und die Leute sagen, haha, du glaubst, dass Gott die Welt erschaffen hat in 6 Tagen? Hey, wir wissen doch, dass es nicht so war. Wirklich. Woher weißt du es denn? Warst du dabei? Kennst du jemanden, der dabei war? Gott ist der Einzige, der zu Beginn der Welt dabei war, oder? Und er beschreibt uns, wie er es gemacht hat. Ja, aber jeder weiß doch, dass die Welt und dass wir durch Evolution entstanden sind. Wirklich. Woher? Weil es der Lehrer gesagt hat? Oder irgendein Wissenschaftler das behauptet? Ja, die Wissenschaft. Wirklich, die Naturwissenschaft befasst sich mit beobachtbaren Phänomenen, mit wiederholbaren Experimenten. Und deswegen kann die Naturwissenschaft per Definition gar nichts über den Beginn der Welt aussagen und über die Entstehung des Lebens, weil es war keiner dabei. Du kannst es nicht beobachten, du kannst es nicht wiederholen. Die Evolutionstheorie, wie der Name schon sagt, ist eine Theorie. Eigentlich eine Theorie, die du wissenschaftlich nie überprüfen werden kannst. Wird uns oft als Tatsache gelehrt, aber es ist eine Theorie. Genügt eigentlich den wissenschaftlichen Ansprüchen gar nicht, weil du wirst das nie irgendwie entweder falsifizieren können oder verifizieren können. Es ist schlicht und einfach außerhalb des Betrachtungsrahmens der Naturwissenschaft. Eigentlich sollten wir es besser Evolutionsreligion nennen. Und es wäre besser, die Evolutionsreligion im Religionsunterricht zu lehren, als in den naturwissenschaftlichen Fächern. Manchmal geben die Evolutionstheoretiker in Momenten der Wahrheit selbst zu, dass sie eigentlich deshalb an der Evolution festhalten, weil sie nicht an Gott glauben wollen. Zum Beispiel Professor Watson, der hatte über 20 Jahre den Lehrstuhl für Evolution an der Universität in London inne. Der hat gesagt, die Evolution selbst wird akzeptiert, nicht weil man etwas derartiges beobachtet hätte oder weil man sie durch eine logische, zusammenhängende Beweiskette als richtig beweisen könnte, sondern weil die einzige Alternative dazu, der Schöpfungsakt Gottes, einfach unglaublich ist. Und Sir Arthur Keith, das war ein Schützling von Darwin, der war noch näher an Darwin dran, der hat geschrieben, die Evolution ist unbewiesen und unbeweisbar. Wir glauben aber daran, weil die einzige Alternative dazu der Schöpfungsakt eines Gottes ist, und das ist undenkbar, zumindest in seinem Denken. Aber die wenigsten Leute, mit denen wir eigentlich reden und die sich vielleicht über unseren Glauben lustig machen, die haben sich wirklich mit den Argumenten und den Fakten und den alternativen Erklärungen auseinandergesetzt. Und denen können wir sagen, hey, du glaubst also die Evolutionstheorie oder die Evolutionsreligion, einfach weil dir es irgendwer gesagt hat. Irgendein Lehrer, irgendein Mensch. Okay? Du glaubst einem Menschen, ich glaube Gott. Ich glaube an Gottes Offenbarung in der Bibel. Du glaubst an eine menschengemachte Religion. Okay. Ich muss aber sagen, dass mein Glaube vernünftiger ist und kritischer und rationaler, weil ich habe mich schon viel mit der Bibel beschäftigt. Und auch mit alternativen Erklärungen. Auch mit Fakten beschäftigt und mit dieser ganzen Diskussion, Evolution oder Schöpfung. Das war so eines der ersten Dinge, auf die ich gestoßen wurde, nachdem ich mich zu Jesus bekehrt habe. Schöpfungsreligion oder Evolutionsreligion oder Theorie. Ich meine, wir werden beides nie beweisen können im naturwissenschaftlichen Sinn. Ich habe mich damit beschäftigt, ob die Fakten, die wir beobachten können, wie die Welt heute ist, ob es besser in das eine Modell oder in das andere Modell passt. Aber du glaubst einfach unkritisch. Die Wissenschaft sagt ja, oder der Lehrer sagt ja. Okay? Das ist ein sehr oberflächlicher Glaube. Ich persönlich halte es viel vernünftiger, an den Schöpfer zu glauben. Ich sehe mich in der Welt um und ich sehe einen wunderbaren Plan, wie alles bis in die kleinste Zelle perfekt zusammenwirkt. Und wenn ich rausschaue im Universum, die Planeten, alles perfekt geordnet, in einem perfekten Zusammenwirken und alles perfekt an seinem Platz. Ich schaue meinen Leib an, das Wunder des Lebens. Und wenn ich diesen Plan sehe, muss ich sagen, ja, das weist mich auf einen Planer hin. Und Gott sagt mir, ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Das heißt als Person. Das gibt mir auch einen unheimlichen Wert. Und weil ich in seinem Ebenbild geschaffen bin, kann ich auch schöpferisch tätig sein. Ich kann nicht wie Gott von nichts etwas schaffen, aber ich kann mit dem, was vorhanden ist, was Neues machen. Ich kann kreativ sein. Und das sehen wir überall. Ganze industrielle Revolution und was Menschen alles erschaffen können, ist wunderbar. Wir spiegeln da Gott wieder. Also das können wir beobachten, dass wir schöpferisch tätig sind. Und wir haben auch das Zeugnis Gottes in unserem Herzen. Das Gewissen. Wir haben ein Zeugnis davon, dass ein Gesetz auf unser Herz geschrieben ist. Also muss es auch einen Gesetzgeber geben. Und ich halte es für vernünftig zu glauben, dass die Bibel Gottes Offenbarung ist. Und darüber haben wir vor 2 Wochen gesprochen, dafür gibt es auch ganz gute, rationale Gründe. Und ich finde es wunderbar, dass dieser Schöpfergott mich liebt und dass ich meine Schuld nicht irgendwie verstecken muss oder wegdiskutieren muss, sondern ich darf sie zu ihm bringen. Und er hat meine Schuld, meine ganze Lebensschuld in der Person von Jesus Christus am Kreuz geregelt und ich darf im Vertrauen auf Jesus versöhnt sein mit Gott und ich darf in Gemeinschaft mit ihm leben. Und das gibt meinem Leben unheimlichen Sinn. Aber du, der du an die Evolutionsreligion glaubst, du glaubst, dass alles aus nichts entstanden ist. Das ist ein riesen Glaubensschritt, das zu glauben. Oder du glaubst an die ewige Materie. Das ist eigentlich schon ein Widerspruch in sich. Und du glaubst an die Schöpfungskraft des Zufalls. Das ist einer dieser wunderbaren Plan, den wir beobachten können, die wunderbare Schöpfungsordnung, dass es zufällig entstanden ist. Und du glaubst, dass du irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium oder ein aufgewachsener Affe bist. Da habe ich erst einmal eine Frage, was ist dein Wert? Was ist dein Sinn? Und zweitens muss ich dir eine Anerkennung aussprechen, ich bewundere echt deinen Glauben. Weil ich habe in meinem Leben auf der Uni viel zu viel Statistik gehabt, um zu glauben, dass der Zufall, diese wunderbare, geplante Schöpfung, das geordnete Universum, meinen Körper, dass das durch Zufall entstanden ist. Das kann ich persönlich nicht glauben. Und selbst wenn du das glaubst, dann hast du immer noch nicht die Herkunft der Seele erklärt. Was ist das? Ist unser Lieben, unser Hoffen, unsere Wünsche, unsere Sehnsüchte, unsere Werte, unser moralisches Empfinden, unsere Entscheidungen, sind das alles nur chemische Reaktionen? Oder wie erklärst du das? Wenn ich ein Auto auf der Straße sehe, selbst wenn ich es nicht, zumindest in einem konkreten Fall, nicht wirklich beweisen kann, weil ich nicht dabei war, aber wenn ich das Auto auf der Straße sehe, dann gehe ich eigentlich davon aus, dass eine Person sich das erdacht hat und das zusammengebaut hat und konstruiert hat. Ich denke, das ist logisch und vernünftig und das stimmt auch mit unserer Erfahrung überein, oder? Wenn ich dir erzählen würde, hey, da gab es vor Millionen von Jahren eine Müllhalde, die ist explodiert und dann über so einen langen Prozess von vielen Millionen Jahren hat sich hier Stahl irgendwie herausfundiert aus diesem Müll und diese Teile haben sich geformt und zufällig alle Teile auf demselben Ort und durch Zufall, so ganz von allein, ohne kreatives, planerisches Eingreifen von irgendjemandem, hat sich dieses Auto selbst zusammengebaut durch Zufall. Und deswegen steht das Auto heute vor der Tür. Würdest du mir das glauben? Aber du willst mir weismachen, dass das Universum und mein Körper, der viel, viel komplexer und wunderbarer ist als das Tollste, was wir zusammenbauen können, weißt du, das Space Shuttle oder was immer das Komplizierteste ist, was Menschen gebaut haben. Und du willst mir weismachen, das ist durch Zufall entstanden? Du glaubst dran? Hey, ich bewundere echt deinen Glauben. Anerkennung. So krausten Glauben habe ich nicht. Und du kannst mit diesen Leuten über die Probleme der Evolutionstheorie oder des Evolutionsglaubens reden, die Missing Links und den geologischen Befund und den Fossilienbefund und so weiter. Und du kannst alle Argumente widerlegen und du kannst vernünftige Gründe für deinen Glauben darlegen. Und ich habe es oft erlebt, am Ende von dem Ganzen sagen die Leute, ich kann aber trotzdem nicht glauben. Heißt übersetzt, ich will aber trotzdem nicht glauben. Und das ist der Punkt. Diese Spötter wollen Gott nicht verantwortlich sein. Die wollen ihr eigener Herr sein. Die wollen so leben, wie sie wollen. Die wollen weiter in Rebellion gegen Gott leben. Und zu allermeist ist es nicht ein intellektuelles Problem, selbst wenn sie das vorschieben, sondern eigentlich ist es ein geistliches Problem, ein moralisches Problem. Und sie spotten eigentlich nicht, weil sie unseren Glauben so unintelligent oder so irrational oder so lächerlich finden oder dass er so lächerlich ist, sondern Petrus sagt uns hier, weil sie von ihrer eigenen Lust getrieben sind, in Rebellion gegen Gott zu leben. Und so, wenn jemand dich ausspottet für deinen Glauben, nimm es nicht persönlich. Es geht eigentlich nicht gegen dich, es geht gegen Gott. Die haben ein Problem mit Gott. Und dem, wer er ist, und dem, was er sagt. Aber wisst ihr was? Eines Tages, wenn wir alle vor Gott stehen werden, die Bibel sagt uns, eines Tages wird sich jedes Knie beugen und es wird jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Philipperbrief Kapitel 2, Römerbrief Kapitel 14, Vers 11. In der Ewigkeit wird es keine Atheisten geben. Jeder wird sich vor Gott beugen und muss ihn anerkennen. Aber es wird Gericht geben in der Ewigkeit. Im Glaubensbekenntnis bekennen wir, dass Jesus Christus wiederkommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Und Petrus sagt uns hier, dass das eigentlich genau die Aussage von Jesus ist, über die diese konkreten Leute hier spotten. Die sagen, hey, wir glauben nicht, dass Gott richten wird. Ich glaube, dass Jesus wiederkommen wird. Ich glaube es nicht. Und hier im Kontext, es geht vor allem, Petrus betont, seine Wiederkunft im Licht vom Gericht eigentlich. Er betont diesen Aspekt. Jesus wird wiederkommen und er wird uns, die wir ihm vertrauen, in seine Herrlichkeit holen. Deswegen freuen wir uns auf sein Kommen. Aber es wird auch Gericht geben in der Ewigkeit. Und darüber machen sich diese Leute lustig hier. Lass uns Vers 4 lesen. Sie sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, also seit Generationen, bleibt alles so von Anfang der Schöpfung an. Wo bleibt denn euer Jesus? Hey, die Erde dreht sich weiter so, wie sie sich immer gedreht hat. Alles läuft weiter so, wie es schon immer gewesen ist. Das haben die Evolutionstheoretiker auch lange Zeit so vertreten. Das hat sich geändert. Mittlerweile reden auch die von katastrophischen Umwälzungen. Im Prinzip sagen die Leute, es gibt keinen Gott, der in die Geschichte eingreift. Es gibt kein Gericht. Und Petrus sagt hier erstens, das erste Problem dieser Leute ist, dass sie die Geschichte nicht kennen. Es gibt ihnen nur ein Beispiel hier in Vers 5. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von alters her Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatte, und zwar durch das Wort Gottes. Und welche die damalige Welt vom Wasser, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Also er sagt, erstens mal, die Erde wurde geschaffen durch Gottes Wort. Gott sprach und es war. Und die Erde bestand auch durch sein Wort, das heißt durch Gottes Willen. Also solange Gott will, dass es eine Erde und dass es ein Universum gibt, dann wird es das geben. Und wenn er mal will, dass es nicht mehr da ist, dann wird es nicht mehr geben. Brumm. Könnt ihr Vers 11 weiterlesen. Es ist interessant, dass die Naturwissenschaften noch nicht wirklich verstehen, was alles zusammenhält. Das versuchen die unter anderem gerade durch diesen Teilchenbeschleuniger, den sie in der Schweiz gebaut haben, herauszufinden. Ihr wisst, dass der Atomkern aus Protonen besteht, aus positiv geladenen Teilchen und Neutronen. Und dann Neutronen. Und die Elektronen, die negativ geladenen, die schwirren da drumherum. Aber der Atomkern ist positiv geladen eigentlich. Und wir wissen, Magnetismus, eigentlich müssen sich diese positiven Teilchen abstoßen, ne? Gegenseitig. Und auch die Teilchen, aus denen die Protonen bestehen, die Quarks oder Quarks. Also was hält den Atomkern zusammen? Die Naturwissenschaftler wissen es eigentlich nicht wirklich. Sie nennen das die starke Kraft. Leute, wir wissen, worauf diese starke Kraft, was immer das ist, letztendlich zurückgeht. Und es ist keine naturwissenschaftliche Aussage hier. Aber die Bibel sagt uns, alles hat Bestand, weil Gott es so will. Durch sein Wort. Und wenn Gott es nimmer will, dann wird alles vergehen und auseinanderfliegen. Wir lernen in diesen Versen auch, dass die Erde ursprünglich viel mehr Wasser in der Atmosphäre hatte, als sie es jetzt hat. Also die Erde sah anders aus, als sie heute aussieht. Es war nicht immer alles so, wie es heute ist. Und dann im Vers 6 lesen wir von der Sintflut, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Sintflut, durch die gottlosen Menschen zur Zeit Noahs gerichtet wurden. Also Gott hat gerichtet in der Geschichte und Gott wird wieder richten. Übrigens ist die Sintflut auch ein geschichtliches Ereignis, das in allen Kulturen überliefert wurde. Egal, wo du hingehst, in den Nahen Osten, nach Afrika, nach Südamerika, nach China. Alle Völker haben so alte Überlieferungen von einer großen Flut. Vers 7. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Als nächstes Mal wird Gott die Erde nicht durch Wasser richten, sondern durch Feuer richten. Er ist kreativ, er hat verschiedene Möglichkeiten. Und seht hier, das Bewahrende unserer Welt ist auch wieder das Wort Gottes, Gottes Wille. Was Gott sagt, was Gott will, das wird geschehen. 100%. Jesus hat gesagt, die Himmel und die Erde werden vergehen, aber mein Wort wird nicht vergehen oder meine Worte werden nicht vergehen. Nun sagt er im Vers 8, dies eine aber sei euch nicht verborgen. Er redet jetzt zu den Gläubigen hier. Geliebte, nennt er sie. Wir sind von Gott geliebt. Und Paulus hat sie auch geliebt. Das ist jetzt eine Anspielung auf den Psalm 90. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Ein Kind diskutiert mit Gott im Gebet und sagt, Gott, stimmt es, dass für dich 1000 Jahre wie ein Tag sind? Ja. Gott, könnte man auch sagen, dass 1000 Jahre für dich so sind wie eine Minute? Ja. Gott, könnte man dann auch sagen, dass für dich 1000 Euro so viel sind wie ein Cent? Ja. Oh Gott, bitte kannst du mir einen Cent geben? Ja, natürlich, kein Problem, warten mal eine Minute. Manche Leute interpretieren sehr viel rein in diesen einen Vers, in den Vers 8. Manche sagen, das ist der Code, um die Geschichte zu knacken, irgendwie 1000 Jahre sind wie ein Tag. Ich glaube, Petrus will hier einfach nur sagen, dass die Zeit für die Wahrheit oder die Gewissheit von Gottes Verheißungen keine Rolle spielt. Was Gott gesagt hat, es wird geschehen zu seinem Zeitpunkt, egal ob seine Verheißung 3 Jahre her ist oder 100 Jahre her ist oder 2000 Jahre her ist. Zeit spielt keine Rolle. Dieses Argument der Spötter ist ein Trugschluss. Dieses Argument, weil mehr Zeit vergangen ist, als ihr Christen erwartet habt, ist Jesu Verheißung der Wiederkunft weniger sicher oder weniger wahr? Oder weil Gott noch nicht gerichtet hat, wird er nie richten. Das war so dieses Argument. Und das ist ein Blödsinn. Petrus sagt, Geliebte, lasst euch durch solches Gerede nicht verunsichern. Vers 17. Und er sagt uns, der Grund, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist, um zu richten, ist ein anderer. Es ist nicht, dass er nicht fähig ist, seine Verheißung oder sein Wort zu erfüllen, sondern der Grund ist seine Barmherzigkeit. Vers 9. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Wenn Jesus vor 20 Jahren wiedergekommen wäre, wärt ihr vielleicht noch nicht errettet gewesen. Wer ist in den letzten 20 Jahren zum Glauben gekommen? Ja? Vielleicht haben wir noch ohne Jesus gelebt zu der Zeit und wir wären verloren gegangen, in der Ewigkeit getrennt von Gott. Aber Gott liebt euch alle. Und er möchte, dass niemand verloren geht. In die Ewigkeit geht getrennt von ihm, der das Leben ist. Und für die, die sich noch nicht bekehrt haben, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist, dann ist es kein Grund zu spotten, sondern es ist ein Grund, dankbar zu sein für seine Geduld und Buße zu tun von deinen Sünden und umzukehren zu ihm. Gott ist so geduldig. Er ist so geduldig. Denkt an die Zeit von Noah. Ich glaube, 120 Jahre lang hat er an der Arche gebaut und er hat jeden Tag Buße gepredigt. Er hat so lange Zeit gelassen. Und dann hat Gott zu Abraham gesagt, ich bin noch nicht bereit, die Kanaaniter, die so pervers und gotteslästerlich gelebt haben, ich bin noch nicht bereit, sie zu richten. Noch 400 Jahre gebe ich ihnen Raum. Und dann werde ich sie richten durch mein Volk. Gott ist so geduldig. So viel geduldiger als wir, oder? Ich meine, ihr könnt froh sein, dass ich nicht Gott bin. Wenn man sich umsieht in dieser Welt und sieht, was unschuldigen Kindern angetan wird und wenn man in der Zeitung liest von Menschenhändlerringen und wie Frauen missbraucht werden und schlechter behandelt werden als Tiere und du siehst die Gottlosigkeit und den Stolz der Menschen und dann leben sie in Sünde und in Rebellion gegen Gott und du hörst sie spotten und sie sagen, hey, schau, wie ich lebe, mir geht's doch gut, ich bin reich und erfolgreich, hey, wo ist denn euer Gott, hey, ich pfeife auf ihn und wo ist er denn? Ich glaube, wir werden öfter mal so wie Johannes und Jakobus, die sagen, Herr, lass Feuer auf sie fallen. Jetzt gleich. Aber Gott ist so barmherzig, er ist so geduldig und liebevoll. 2. Mose 24, Vers 6, da offenbart sich Gott dem Mose. Und er sagt, Jahwe, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Der Gnade bewahrt an Tausenden von Generationen, der Schuld und Vergehen und Sünde vergibt. Aber es heißt dann auch weiter, der keineswegs ungestraft lässt. Galater 6, Vers 7 schreibt Paulus, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Denn was ein Mensch sät, das wird auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten, wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und so im Vers 10, irrt euch nicht. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb. Das heißt unerwartet. Ein Dieb schmeißt normalerweise nicht einen Zettel in deinen Postkasten und sagt, morgen bist du dran. Morgen kommen wir zu euch. Das wird eine Überraschung sein. Und so der Tag des Herrn wird für viele eine Überraschung sein. Sie werden nicht vorbereitet sein. Es wird der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen. Sieht ihr, der Big Bang ist nicht zu Beginn der Schöpfung, sondern am Ende. Die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Übrigens, diese Phrase, der Tag des Herrn, ist eine bekannte Phrase aus dem Alten Testament. Beschreibt immer Zeiten, in die der Herr auf besondere Art und Weise in die Geschicke der Menschen eingreift, meist verbunden mit Gericht. Und der ultimative Tag des Herrn wird die Wiederkunft von Jesus sein und das letzte Gericht umfassen. Und dann wird das ganze Universum aufgelöst. Und Gott wird die Menschen richten, jeden für das, was er getan hat. Sein Leben hier auf der Erde. Vor allem auch für das, was er mit Jesus getan hat. Weil das wird entscheiden, ob du in den Himmel oder in die Hölle kommst. Ob du gerettet bist oder verloren gehen wirst. Vers 11. Schlussfolgerung jetzt. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Menschen müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit. Heiligen Leben, das Gott ehrt. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt, Vers 12, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Wie können wir es beschleunigen? Indem wir Menschen für Jesus gewinnen. Wir haben im Vers 9 gesehen, das ist das, was Gott noch zurückhält. Er möchte, dass noch mehr Menschen gerettet werden. Deswegen hält er das Gericht noch zurück. Um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Vers 13. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Könnt mit mir die Offenbarung Kapitel 21 aufschlagen, wenn ihr wollt. Offenbarung 21, Abvers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und er, Gott, wird bei ihnen wohnen, in Vers 3 weiter. Und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig, das wird passieren. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, das ist Jesus, der hier spricht jetzt. Ich bin das Alpha und das Omega, der erste Buchstabe im Alphabet und der letzte Buchstabe, der Anfang und das Ende. Ich will dem Dürstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben, umsonst. Himmel ist das wahre Leben. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Vers 8, Kontrast dazu, aber den Feigen, das heißt denen, die Jesus verleugnet haben, und den Ungläubigen, die Jesus abgelehnt haben, und mit Gräueln befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, das heißt alle, die in Sünde gelebt haben, ohne dass sie sich von Jesus haben reinwaschen lassen, ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Und Tod bedeutet Trennung. Das ist die Trennung von Gott in der Ewigkeit. Und wieder Vers 14. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden erfunden zu werden. Deshalb, weil dem so ist, weil diese Welt hier nicht so ewig weitergehen wird, wie es gerade läuft, oder weil du irgendwann mal sterben wirst. Und deshalb, weil es Gericht geben wird, weil es Himmel und Hölle gibt, weil es einen Unterschied geben wird zwischen Gläubigen und Ungläubigen, zwischen Gerechten und Ungerechten. Deswegen, weil diese Dinge alle von uns betreffen wird, entweder wird Jesus wiederkommen zu unserer Lebzeit und wir werden entrückt werden ihm entgegen, oder wir werden sterben vorher und so in die Ewigkeit befördert werden. Aber deshalb, weil dem so ist, sollte das eine Auswirkung haben auf unser Leben. Und zwar sagt er, weil ihr dies erwartet, befleißigt euch unbefleckt und tadellos von ihm in Frieden erfunden zu werden. In Frieden mit Gott, versöhnt mit Gott, durch Glauben an Jesus Christus. Dass wir unser Leben mit dem Blick auf die Ewigkeit leben, auf Gott ausgerichtet, für ihn leben, ein heiliges Leben leben, das ihn ehrt. Dass wir Schätze sammeln im Himmel, und das tun wir, indem wir im Namen Jesu anderen Menschen Gutes tun. Dass wir die gute Nachricht von Jesus weitersagen. Denkt an eure Verwandten jetzt, nächsten Wochen. Wenn Jesus heute wiederkommen würde, oder wenn du heute sterben würdest, wo wärst du? Wärst du bereit? Würdest du in den Himmel oder in die Hölle kommen? Bist du dir sicher, dass du ewiges Leben hast? Dass du die Ewigkeit mit Gott verbringen wirst? Hättest du Schätze im Himmel? Könntest du zurückschauen auf dein Leben und sagen, ja, ich habe ein Leben gelebt, das es wert war, im Blick auf die Ewigkeit? Zwei Dinge willst du sicher nicht sein im Hinblick auf diese Dinge. Das erste ist, du willst sicher kein Materialist sein, der selbstsüchtig und kurzsichtig und realitätsfremd nur für das Hier und Jetzt lebt. Und zweitens, du willst ganz sicher keiner sein, der nicht an Jesus glaubt, der sich nicht Jesus anvertraut hat. Weil als Materialist wirst du alles verlieren und du wirst nackt und leer und arm in die Ewigkeit gehen. Und als jemand, der Jesus nicht vertraut, wirst du in die Hölle gehen. Du wirst zur Hölle verurteilt werden. Und das wird dir ewig leid tun. Das ist die Wahrheit. Das ist, was Gott dir sagt. Und das ist seine Gnade, dass er uns so sagt. Es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch Zeit, deine Situation zu ändern. Vers 15, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung. Also wenn du noch ungläubig bist, dann sei dankbar für Gottes Geduld. Und sei dankbar dafür, dass du heute die Wahrheit gehört hast. Und warte nicht länger damit, dich vor Gott zu demütigen und deine Schuldhaftigkeit zu bekennen und Jesus und seine Rettungstat am Kreuz für dich persönlich anzunehmen. Gott liebt dich. Und er hat alles getan, damit du in der Ewigkeit bei ihm sein kannst im Himmel. Jesus ist der Rettungsring, den Gott dir zuwirft. Also ergreif ihn. Wart nicht länger, schieb das nicht länger auf. Heute ist der Tag der Errettung. Heute könnte deine letzte Chance sein. Hebräerbrief steht, heute, wenn er seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Der Kapitän der Titanic hat mindestens 8 Warnungen bekommen vor den Eisbergen und er hat sie ignoriert und er ist ins Verderben gefahren, trotzdem. Sei nicht so. Hör auf das, was Gott sagt. Und es gilt auch für uns Gläubigen. Deshalb achtet die Langmut unseres Herrn für Rettung. Ihr Gläubigen, die ihr mit Johannes ruft, komm Herr Jesus, werdet nicht ungeduldig, wenn er sich noch Zeit lässt, sondern achtet auch ihr die Geduld des Herrn für Errettung. Neue Leben Übersetzung sagt es so, denkt daran, Gott wartet, damit die Menschen errettet werden. Also sagt euch jeden Tag, okay Herr, heute ist noch ein weiterer Tag, an dem ich Menschen für dich gewinnen kann. Und nutze die Gelegenheit. Sag es weiter, was Jesus für dich getan hat. Lass uns nach Gelegenheiten Ausschau halten, so viele Menschen wie möglich mit in den Himmel zu nehmen. Gerade jetzt in dieser Zeit. Achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, wie auch unser geliebter Bruder Paulus. Das ist auch interessant, er nennt Paulus seinen geliebten Bruder. Und das ist deswegen interessant, weil wir wissen, das Verhältnis zwischen Petrus und Paulus war nicht immer ungespannt. Schön die Demut von Petrus wiederzusehen. Ihr wisst ja, Paulus hatte den Petrus in Antiochien vor der ganzen versammelten Gemeinde zurechtgewiesen, weil der Petrus aus Menschenfurcht vor den jüdischen Brüdern aus Jerusalem sich von den Geschwistern mit dem heidnischen Hintergrund abgesondert hat beim Essen. Und der Paulus hat gesagt, hey, das geht gar nicht. Und ist dem Petrus da entgegengestanden und hat ihn zurechtgewiesen, vor allem hier den Papst Petrus. Und Petrus wusste, er war falsch. Und Petrus hat die Zurechtweisung angenommen. Und er war dankbar dafür. Er nennt den Paulus hier seinen geliebten Bruder. Wie reagierst du, wenn du zurechtgewiesen wirst? Ich glaube, wir können hier alle viel von Petrus lernen. Wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben hat, wie auch in allen Briefen, wenn er in ihnen von diesen Dingen redet. In diesen Briefen ist einiges schwer zu verstehen. Nicht immer ganz einfach, was der Paulus so schreibt, besonders in der Elberfelder Übersetzung. Er hat manchmal so Sätze, die über eine halbe Seite gehen. Was die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, und jetzt ist sehr wichtig hier, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Also seht hier, dass der Paulus die Briefe von Paulus zu den übrigen Schriften dazu zählt. Der Apostel Petrus erkennt hier die Briefe des Apostel Paulus als heilige Schrift an. Auf derselben Stufe wie das Alte Testament und wie die Evangelien. Und ja, an manchen Punkten war der Paulus zu intellektuell für den Fischer Petrus. Ein bisschen schwer zu verstehen. Aber er hat anerkannt, dass Paulus ein von Gott inspirierter Schreiber war. Vers 17. Da ihr Geliebte, und zum dritten Mal in unserem Abschnitt hier nennen wir sie Geliebte. Ich glaube, das sagt uns auch was. Gott liebt dich. Das will er dir zusprechen. Dreimal schon, ihr seid Geliebte von ihm. Da ihr Geliebte es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrwahn der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Lasst euch von diesen Spöttern und von diesen falschen Propheten, die herumlaufen, nicht unsicher machen oder zum Zweifeln bringen. Lasst euch nicht von dem geraden Weg wegreißen. Lasst euch nicht von einfachem Vertrauen und eurer Ausrichtung auf Jesus Christus abbringen. Vers 18, wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Trachtet danach, Jesus besser kennenzulernen. Er ist unser Heiland. Er ist der, der unser Leben heil macht. Und wachst in seiner Gnade, dieser unverdienten Gunst, die er uns gebracht hat. Lernt, Jesus zu vertrauen für alles. Und rechnet damit, dass er euch für alles und für alle Herausforderungen seine Gnade geben wird, euch zurüsten wird, euch stärken wird. Vertraut nicht auf euch selbst, auf eure eigene Leistung, auf eure eigene Energie. Vertraut ganz allein auf ihn. Wachset in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis auf den Tag der Ewigkeit. Amen. Ihn wollen wir ehren. Jeden Tag unseres Lebens, bis wir bei ihm sind. Entweder weil er wiedergekommen ist oder weil wir vorher zu ihm gehen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen, dass du Klartext mit uns redest in deinem Wort. Und ich danke dir auch, dass dein Wort 100% sicher ist. Die Himmel und die Erde werden vergehen, aber dein Wort wird nicht vergehen. Du wirst es tun, was du gesagt hast, 100%. Und ich bete heute Morgen einfach um diese Gnade, dass jeder von uns hier und jeder, der irgendwie zuschaut oder zuhört, erkennen kann, wo er geistig steht. Ob er in den Himmel oder in die Hölle gehen würde, wenn er jetzt gerade sterben würde. Oder du jetzt wiederkommen würdest, Jesus. Schenk diese geistliche Klarheit, Herr, das ist Gnade, schenk uns Gnade, geistig klar zu sehen. Ich bete, dass niemand irgendwie getäuscht ist und glaubt, ja, ich werde zu Gott kommen, mit mir und Gott ist alles okay, weil ich in die Kirche gehe oder weil ich getauft bin oder weil ich sonst irgendwas Gutes tue, weil ich ja kein schlechter Kerl bin oder so. Nee, Gott, dein Maßstab ist Perfektion. Und wenn er perfekt ist, wie du perfekt bist, wird den Himmel nicht sehen. Und Jesus ist der einzige Weg. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich, hat Jesus gesagt. Und Vater, ich bitte dich, dass wir Klarheit haben in diesen Dingen. Klarheit, ob wir auf dich allein vertrauen oder noch auf irgendwas anderes. Und Vater, ich bitte dich, schenk uns die richtige Erkenntnis und gib uns auch die Gnade, Stolz abzulegen und zu demütigen und Jesus allein anzuvertrauen. Auf ihn allein zu vertrauen. Nicht auf unsere Selbstgerechtigkeit. Sondern Jesus, du bist unser Retter. Und deswegen wollen wir auch für dich leben. Weil du uns erkauft hast. Freigekauft von der Sklaverei der Sünde, aber uns auch erkauft hast. Dass wir deine Kinder sind und deine Werkzeuge sind in dieser Welt hier. Und darum bitte ich jetzt und dazu segne euch der Herr. Rüste euch zu, dass ihr seine Zeugen seid. Besonders jetzt, diese nächste Woche und über die Feiertage. Lasst uns jede Gelegenheit nutzen, ihn zu bezeugen und das, was er für uns getan hat. Lasst uns unsere Verwandten dann nicht vergessen. Amen. Der Herr segne euch.